Katsuo Ishiguro, Was vom Tage übrig blieb. Gelesen von Gerd Heidenreich. Zweiter Tag, Nachmittag. Mortimer's Pond, Dorset. Die Frage, was ein großer Butler sei, scheint eine weitere Dimension zu besitzen, die ich bislang fast völlig vernachlässigt habe. Das Wissen um diesen Umstand ist durchaus beunruhigend, handelt es sich doch um ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und mit dem ich mich im Laufe der Jahre viel beschäftigt habe. Ich habe das Gefühl, gewisse Kriterien für eine Mitgliedschaft in der Hay Society ein wenig vorschnell abgetan zu haben. Ich möchte hier nichts von dem zurücknehmen, was ich über Würde und deren entscheidende Verknüpfung mit Größe gesagt habe, aber ich habe doch noch einmal über jenen anderen Aspekt der Erklärung der High Society nachgedacht, nämlich die Feststellung, dass wer dort Mitglied werden wolle, einem vornehmen Haus verbunden sein müsse. Ich habe genauso wie früher den Eindruck, dass hier ein gedankenloser Snobismus seitens der High Society zum Ausdruck kommt. Ich glaube jedoch, dass sich die Kritik vielleicht mehr gegen die überholte Vorstellung von einem vornehmen Haus richtet, als gegen das hier zum Ausdruck gebrachte allgemeine Prinzip. Ja, wenn ich jetzt darüber nachdenke, glaube ich, dass in der Tat die Verbundenheit mit einem vornehmen Haus eine Vorbedingung für Größe ist, sofern man dem Begriff vornehmen hier einen tieferen Sinn zuerkennt, als dies seinerzeit die Hay Society tat. Ein Vergleich dessen, was ich als ein vornehmes Haus bezeichnen würde, mit dem, was die Hay Society darunter verstand, erhält, wie ich glaube, schlagartig den fundamentalen Unterschied zwischen den Wertvorstellungen unserer Generation von Butlern und denen der vorangegangenen Generation. Damit möchte ich nicht nur auf die Tatsache hinweisen, dass unsere Generation eine weniger snobistische Einstellung in der Frage hat, ob ein Dienstherr dem Landadel oder nur der Geschäftswelt angehörte. Ich will vielmehr hervorheben, und ich halte diese Feststellung nicht für ungerecht, dass wir eine viel idealistischere Generation waren. Waren unsere Vorgänger darum besorgt gewesen, ob ihr Dienstherr einen Adelstitel hatte oder zumindest aus einer der alten Familien kam, so interessierte uns vielmehr sein moralischer Status. Das soll nicht etwa heißen, dass wir uns mit dem Privatleben unserer Dienstherren beschäftigt hätten. Nein, ich will damit vielmehr sagen, dass wir auf eine Weise, die eine Generation früher ungewöhnlich gewesen wäre, bestrebt waren, Persönlichkeiten zu dienen, die sozusagen den Fortschritt der Menschheit im Auge hatten. So hätte es zum Beispiel für viel ehrenvoller gegolten, jemandem wie Mr. George Kettridge zu dienen, der, aus welchen bescheidenen Verhältnissen er auch kam, für das künftige Wohlergehen des Empires einen unbestreitbaren Beitrag geleistet hat, als einer noch so aristokratischen Person, die ihre Zeit in Clubs und auf Golfplätzen vertrödelte. In der Praxis natürlich waren viele Gentlemen aus den vornehmsten Familien bestrebt, sich der Linderung der großen Probleme jener Zeit zu widmen, und deshalb mag es auf den ersten Blick so ausgesehen haben, als hätte sich der Ehrgeiz unserer Generation nicht so sehr von dem unserer Vorgänger unterschieden. Aber ich kann bezeugen, dass es einen deutlichen Unterschied in der Einstellung gab, der sich nicht nur in den Themen widerspiegelte, die man Berufskollegen im Gespräch untereinander vorbringen hörte, sondern auch in der Ursache, aus der viele der Tüchtigsten unserer Generation es vorzogen, eine Stellung um einer anderen willen aufzugeben. Solche Entscheidungen waren nicht einfach mehr eine Frage des Lohns, der Stärke des Personals, das man zur Verfügung hatte, oder eines glanzvollen Familiennamens. Für unsere Generation, ich denke, das kann man mit Recht sagen, lag das professionelle Prestige vor allem im moralischen Format des Dienstherrn begründet. Ich glaube, ich kann den Unterschied zwischen den Generationen am besten darstellen, indem ich mich bildhaft ausdrücke. So würde ich sagen, Butler der Generation meines Vaters sahen die Welt gewissermaßen als eine Leiter, die Häuser der königlichen Familie, der Herzöge und der Lords aus den ältesten Familien ganz oben, die des neuen Geldes darunter und so weiter, bis man einen Punkt erreichte, unterhalb dessen die Hierarchie nur noch vom Vermögen bestimmt wurde oder von dessen Abwesenheit. Jeder ehrgeizige Butler versuchte einfach, die Leiter so hoch wie möglich hinaufzuklettern, und je höher hinauf er es schaffte, desto größer war im Allgemeinen sein professionelles Prestige. Dies sind natürlich genau die Werte, die in der Vorstellung der Hay Society von einem vornehmen Haus zum Ausdruck kommen. Und die Tatsache, dass sie eine solche Erklärung noch 1929 wie selbstverständlich abgab, zeigt deutlich, warum das Ende dieser Vereinigung unvermeidlich, wenn nicht längst überfällig war. Denn zu dieser Zeit passte solches Denken nicht mehr zu dem der Persönlichkeiten, die jetzt in die vorderste Reihe unseres Berufsstandes traten. Unsere Generation nämlich, ich glaube, das kann man so ausdrücken, sah die Welt nicht als Leiter, sondern eher als ein Rad. Vielleicht darf ich das noch näher erklären. Meiner Ansicht nach erkannte unsere Generation etwas, das der Aufmerksamkeit aller früheren Generationen entgangen war, dass nämlich die großen Entscheidungen dieser Welt nicht einfach in den Parlamenten getroffen werden oder während der 4-5 Tage einer internationalen Konferenz im vollen Scheinwerferlicht von Öffentlichkeit und Presse. Die Debatten werden vielmehr geführt und die wichtigen Entschlüsse gefasst in der privaten Sphäre der großen Häuser dieses Landes.